Guten Morgen. Ich möchte gleich mitten ins Thema reingehen. Wir sind ja in dem Bereich, dass wir uns zumindest in der letzten Stunde sehr intensiv nochmal mit der Frage rekursiver Funktionen befasst haben. Und wir haben das im Wesentlichen gemacht, indem wir einfach eine Reihe von Beispielen entwickelt haben. Und was sich dabei vielleicht gezeigt hat, bei Rekursion war es fast immer so, dass wir gesagt haben, so die einzelnen Spielregeln von dem Problem, die das Problem definiert haben, waren fast immer dann auch Zweige einer If-Unterscheidung, einer Fallunterscheidung. Das heißt, ich sage es mal platzig, die Spielregeln aus der Aufgabe sind oft unmittelbar die Zweige der Fallunterscheidung. Das ist die erste Beobachtung, die man da machen kann. Ja, wir haben immer so eine Problembeschreibung gegeben und es ist relativ oft so, dass man einfach sagt, okay, ich muss dann auch gucken. Außerdem oft die Randfälle. Für i gleich 0 und was macht sie beim Schritt von i nach i plus 1 bzw. der Rekursion von i nach i minus 1 zurück. Oder was habe ich für die leere Menge und was passiert mit einer Menge, die noch ein Element enthält und. Also das werden wir noch im Laufe der Zeit auch genauer anschauen. Das heißt, es ist eigentlich relativ einfach, diese einzelnen Zweige einer induktiven oder rekursiven Funktion zu erkennen. Ein zweiter Punkt, der auch eigentlich schon aufgefallen ist, oft ist die eigentliche Rekursion in einer Hilfsfunktion versteckt. Das heißt, oft hat man eine Situation, dass man in der Signatur, das muss ich ein bisschen quetschen, weil ich wollte das ganz gerne hier reinbringen, noch auf diese Folie. Man hat oft die Situation, dass man Signature A hat und dort hat man eine Funktion F, die von irgendwo nach irgendwo geht. Und dann hat man oft die Implementation, und dort ist es oft so, dass die Funktion f von x nur dadurch definiert ist, dass man irgendwie eine Funktion g von x und irgendwas aufruft, also eine Einbettung hat. Und jetzt muss ich doch dahin quetschen und die Definition von g von x, y, die ist dann gleich irgendwann und hat die Rekursion. Das heißt, ganz oft passiert es einem, dass die Quintessenz des Algorithmus in einer Hilfsfunktion steckt, dort findet die Rekursion statt, und dass die eigene Funktion F, die ich aufrufe, nur die Anwendungsparameter ersetzt. Für diejenigen von Ihnen, die schon in der imperativen Programmierung, so mit C, Pascal oder was auch immer, Basic habe ich gehört, wie ich gesagt, sich schon ein bisschen befasst haben, da hat man es ganz oft so, dass man irgendwo eine Schleife hat, die dann auch so geschrieben ist, while, dann kommt irgendeine Bedingung. Dann kommt diese While-Schleife und da hat man ganz oft hier vorne eine Initialisierung. Bei ganz vielen Schleifen ist es so, dass sie, bevor sie die Schleife beginnen können, irgendwie die Realisierung hatten, I auf 0 vorgesetzt, S mit 1 vorgesetzt, irgend sowas. Und diese Initialisierung, das ist dann genau in dem Beispiel unser F, und die eigentliche Schleife ist dann dieses G. Ja, das ist genau die gleiche Situation, die auch Schleifenprogrammierer kennen. Die eigentliche Schleife muss vorbereitet werden. Da müssen ein paar Variablen vorgesetzt werden und ähnliches. Und das ist bei uns genau das Gleiche. Der Aufruf von F dient nur dazu, die Startwerte für die eigene Rekursion zu setzen. Und die Rekursion ist dann die Lösung zum Weg. Ganz häufige Situation. Und der letzte Punkt, der dabei dann noch wichtig ist, ist Problem der Terminierung. Das ist eigentlich die Quintessenz. Ich muss zeigen, dass bei jedem rekursiven Aufruf die Argumente in Anführungszeichen kleiner werden. Wobei die Maßzahl nie unter 0 rutschen darf, also nicht in negativen Zahlen. Das heißt, man beweist das dadurch, dass man sagt, beweistechnisch, mit Hilfe einer, nennen wir mal Maßfunktion, so, das heißt, sei irgendwo gegeben der F, nee, Entschuldigung, lass es mir, ich muss eine Fälschung schreiben, und F geht irgendwie von einem Bereich A in den Bereich B. Das A kann sein nach Kreuz wieder und B ist dann wieder Kreuz wieder oder irgend sowas. Und ich habe hier irgendwo def, f von x ist gleich. Und dann gibt es hier mehrere rekursive Aufrufe bis f von en und e1 bis en seien irgendwelche Ausdrücke in x. Dann findet man diese Maßfunktion, eine Funktion tau, die von a in die natürlichen Zahlen geht. Beachten Sie, dieses tau ist keine programmierte Funktion in Opal, sondern ist ein mathematisches Gebilde. Ja, ein Stückchen Mathematik. Wir reden über unsere Argumente jetzt. Das kann beliebig aufwendig, beliebig kompliziert sein. Hauptsache, es ist eine totale Funktion. Das heißt, sie muss überall definiert sein. Und außerdem muss gelten, so das gilt, dass tau von E1 echt kleiner als x ist und tau von en ebenfalls echt kleiner als x. Mit anderen Worten, e1 bis en sind die Argumentausdrücke der rekursiven Aufrufe. Und ich muss für jeden rekursiven Aufruf zeigen, dass dieses tau echt kleiner wird. Das heißt, der rekursive Aufruf ist echt kleiner als das x. Und da ich bei 0 aufhöre, heißt es, ich komme irgendwann zu Ende. Und dieses Tau kann ganz trivial sein und dieses Tau kann sehr, sehr kompliziert sein. Ich habe Ihnen noch kurz erzählt, es gibt dann auch sogar das Beispiel, wo man eben einen Ausdruck E1 gefunden hat oder E1, E2, die die Eigenschaft haben, dass kein Mensch bis heute bewiesen hat, dass die terminieren, aber man hat auch noch nie ein Gegenbeispiel. So. Das ist der Hintergrund und jetzt möchte ich so noch Ihnen ein paar Dinge, weil wir darüber reden müssen, etwas noch ansprechen, was unter der Rubrik Rekursionsmuster läuft. Wenn wir uns die Beispiele angucken, dann läuft die Rekursion in diesen Beispielen nach so ganz charakteristischen Arten ab. Da eben beim Diskutieren über Rekursion einfach die Begriffe eine Rolle spielen, muss ich Ihnen diese Begriffe noch kurz erläutern. Der erste Fall ist die sogenannte repetitive Rekursion. Für die Worte kann ich nichts, sie heißen so in der Literatur. Das wird gerne auch als Iteration bezeichnet. Und ich erläutere Ihnen das dann einfach immer an Beispielen. Da finde ich schöner. Und das können Sie auch nachlesen an dem Buch. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend, die Beispiele. Sieht so aus, jetzt kann man das Ende der Lambda-Notation schreiben oder in diese Gleichheitsnotation, die ich eigentlich lieber mag. Modulo AB ist so eine ganz einfache Funktion, die sagt, wenn A kleiner B ist, dann ist es A. Falls A größer gleich B ist, dann rufe ich einfach Modulo auf, indem ich vorher A minus B genommen habe und dann B. So, was heißt das? Das heißt Folgendes: Diese Rekursion von Modulo taucht hier auf als äußerste Operation in diesem, in einem Sendzweig. Und es bedeutet, nachdem ich dieses Ding aufgerufen habe, passiert nichts anderes. Ja. Wenn Sie sich in der anderen Darstellung, dann haben wir gesagt, wir haben hier dieses in der Art unserer grafischen Darstellung gemacht, dann hatten wir uns ja überlegt, dass wir da irgendwie dieses Y-Els darstellen müssen. Und wir hatten die beiden Möglichkeiten, dass wir sagen, wir hatten einmal den Fall kleiner und wir hatten einmal den Fall größer gleich. Da gingen die beiden rein. Das waren die beiden Zweige. Und abhängig von kleiner oder größer gleich, haben wir hier als Ergebnis dann am Schluss, das ist also die Modulo-Funktion, und bei kleiner gleich haben wir einfach Folgendes gemacht. Sie erinnern sich, wir haben gesagt, das ermöglicht, das macht es an diesen Zweig, und ich muss hier jetzt, ich schreibe mal die Identität rein, um hier etwas auch machen zu können, dass hier so etwas stattfindet. Das ist einfach die Identität von A. Wird einfach A durchgereicht. Das ist eine grafisch da schon etwas schwierig zu machen. So, und hier hatten wir einmal den Minus-Operator. Sie sehen, das sieht etwas skurril aus, weil hier so ganz oft AB aufgerufen werden. Also diese Diagramme neigen etwas dazu, sich zu füllen mit Strichen, weil die Parameter sehr oft auftauchen. Und dann haben wir gesagt, dieses Ergebnis geht jetzt in eine neue Instanz von Modulo hinein. Das ist die Funktion, ja. Und jetzt sehen Sie uns noch schlimmer. Und das Ergebnis geht dann hier hinein. So, und hier sehen Sie, das ist der entscheidende Punkt, das ist dieser rekursive Kasten. Und die repetitive Funktion ist dadurch gekennzeichnet, dass diese das Ergebnis unmittelbar in diesen Ergebniskasten hineinläuft. Das heißt, da ist keine Operation mehr dazwischen. Ja, das heißt, von der Rekursion aus, von dem rekursiven Teil, geht hier der Strich unmittelbar ins Ergebnis. Dann nennen wir es repetitiv. Und das ist übrigens die Konstruktion, die genau den Weichschleifen in iterativen Sprachen wie C, Pascal, Basic und so weiter entspricht. Der Opal-Compiler merkt auch sofort, es ist diese triviale Situation, die implementiert ist, auch genauso, wie man so einen Weichschleifen implementiert. Das heißt, er hat keinerlei Geschwindigkeitsverlust an der Stelle durch Rekursion. Das machen alle Compiler heutzutage. Das ist auch keine Eigenschaft des Opal-Compilers. Mit anderen Worten, das hier ist repetitiv, was hier steht. Und da kann man auch noch ein paar Spezialnotationen sich ausdenken, um das noch besonders hervorzuheben. Aber das ist relativ trivial. Diese Situation gibt es vergleichsweise selten. Was man häufiger hat, ist die sogenannte lineare Rekursion. Die lineare Rekursion, das ist so der Klassiker, da fällt die Fakultät runter, wenn Sie Summenbildung machen und ähnliches. Beispiel, ich habe einfach die viel blöder geht es nicht, Summen aller Zahlen von i bis n. Man zeige ich einfach, falls i gleich n, oder falls, nehmen wir es so, falls i größer n, dann ist es 0. Falls i kleiner gleich n, dann ist es i plus die Summe von i plus 1 bis n phi. So, und hier haben wir die Situation, ich habe hier Summe, aber um dahinter, nachdem ich meine Rekursion gerechnet habe, wird noch ein bisschen was damit gemacht. Und das heißt, hier wäre jetzt, wenn ich das wieder aufzeichnen würde, wäre hier noch mindestens eine Operation zwischen dem rekursiven Auf- und dem Ergebnis. Man nennt dies Nachklappern. Das haben wir bei der Fakultät gesehen, Sie erinnern sich, wie wir es vorgeführt haben. Und da muss ich dann jeweils diese Instanzen, diese Formblätter nochmal zurückarbeiten, weil ich noch immer was erledigen muss. Dies hier ist ein bisschen aufwendiger, diese lineare Rekursion. Die braucht dann oft schon sogenannten Keller zur Implementierung. Es gibt allerdings Techniken, wo man die unter gewissen Umständen noch loswerden kann. Manchmal leistet die Teil, manchmal nicht. Da ist man ein bisschen darauf angewiesen, ob es klappt oder nicht klappt. Die dritte Version ist jetzt die baumartige Rekursion. Die haben wir jetzt schon kennengelernt. Beispiel, das Standardbeispiel war Fibonacci an der Stelle. Machen wir eine ganz kleine Binomialkoeffizient war ein Beispiel, Fibonacci war ein Beispiel dafür. Machen wir noch so ein weiteres Beispiel. Mal schauen, ob ich es auswendig hinkriege. Das war dieses Fust, das ich erwähnt habe. Fust von n war definiert als, falls n gleich, also, falls n kleiner gleich 1, dann ist es 1. Otherwise, das ist einfacher, dass ich das nicht mehr hinschreiben muss. Falls even n, dann Fuß von n halbe. Falls Ort von n, dann Fuß von n halbe plus Fuß von n minus 1 halbe. Phi. So, hier haben wir die Situation, dass, wenn Sie sich das anschauen, wir in einem der Zweige, mindestens einem der Zweige, zwei rekursive Aufrufe oder drei oder vier oder fünf, also mehr als einen rekursiven Aufruf haben. Das hatten wir beim Binomialkoeffizienten so, das hatten wir bei PIP so, das haben wir jetzt bei diesem Bus so, das hatten wir übrigens bei, können Sie Geld wechseln, bei dieser Funktion Can You Change, da hatten wir das mit oder verbunden, ja, also entweder im einen oder im anderen Fall. Das heißt, all diese Fälle, die baumartig sind, die haben üblicherweise alle diese baumartigen haben üblicherweise exponentiellen Aufwand. Nicht immer, aber sehr oft. Ja? Das heißt, häufig exponentieller Aufwand. Nicht immer, das hängt ein bisschen davon ab, wie diese Zahlen hier konkret aussehen, wie es konkret läuft. Wir werden auch solche baumartigen Rekursionen, zum Beispiel bei dem Quicksort oder Heapsort-Algorithmus, werden solche baumartigen Rekursionen auch in Situationen entdecken, wo es nicht exponentiell wird, weil der Vorteil ist, dass die Daten sich entsprechend auch verkleinern jedes Mal. Aber es ist erstmal optisch ein Alarmsignal. Das heißt, baumartige Rekursion haben wir, wenn mindestens in ein, zwei mehr als ein rekursiver Aufruf auftritt. Zur Terminierung ist aber trotzdem klar, diese werden immer kleiner. Übrigens, da sieht man jetzt zum Beispiel mal, warum dieses vorherige Abfragen des Zweiges n gleich 0 wichtig ist, weil 0 auch even wäre und Fuß von 0 halbe wäre wieder Fuß von 0, dann würde es nicht terminieren. Ja, deswegen muss man das hier mit einbauen. Das ist also die, die wir kennengelernt haben. Jetzt kommt noch eine letzte Rekursion. Und diese letzte Rekursion ist die geschachtelte Rekursion. Diese geschachtelte Rekursion heißt, das Argument eines rekursiven Aufrufs ist selbst eine Instanz. Und Beispiel ist die sogenannte Ackermann-Funktion. Die nach ihrem Entdecker benannt ist. So, wie sieht die aus? Diese Ackermann-Funktion sieht folgendermaßen aus. Die hat zwei Argumente, M und N. Und ist folgendermaßen definiert. Falls n gleich 0, dann ist es n plus 1. Falls n größer 0 und n gleich 0. Sie erinnern sich, ich habe mal gesagt, ich schreibe ganz gerne so mathematische Zeichen wie und, obwohl und mal an der Stelle a, n, d, n schreiben müsste, aber ich mache es so ein bisschen ganz gerne auch mathematisch bekannt, dann ist es Ackermann von n minus 1 und 1. Und falls n größer 0 und n, kann auch sagen größer 0, wenn beide größer 0 sind, ist dann bei natürlichen Zahlen, dann ist es soweit, ist noch alles klar, Ackermann von n minus 1. Und der Wert von n, den erhalte ich dadurch, dass ich Ackermann wieder aufrufe, von m und n minus 1. Damit ist eine Terminierung in diesem Problem geworden. Weil jetzt muss ich, um zu beweisen, dass das Ding terminiert, muss ich ja zeigen, dass in jedem rekursiven Aufruf irgendwas echt kleiner wird. Da bietet sich für diese beiden rekursiven Aufrufe hier, bietet sich einfach die Größe von m an, weil die wird offensichtlich immer echt kleiner. Das Problem ist, dieser Aufruf, der innere, weil dort m konstant bleibt, also muss es irgendeinen anderen Zusammenhang geben, dann muss ich mich aufs n beziehen und dann muss ich wieder zeigen, dass eben der ganze rekursive Aufruf irgendwie kleiner wird. Das heißt, um die Terminierung zu weisen, muss ich schon über den Ackermann selber reden hier. Das heißt, bei einer geschachtelten Rekursion tritt eben die Situation auf, dass hier Ackermann Argument von Ackermann an der Stelle ist. Dies sind im Allgemeinen ziemlich knifflig, diese Funktionen. Ja, gibt's, sind auch nicht sehr häufig, muss man auch dazu sagen, gibt es nicht oft. Diese Ackermann-Funktion spielt in der theoretischen Informatik eine relativ große Rolle. Zunächst mal, also ich will jetzt hier die Details gehen, dafür ist sie nun wiederum nicht wichtig genug für uns. Im Wesentlichen, was dort passiert ist, ist Folgendes. Wenn Sie überlegen, Sie können, wenn Sie jetzt mal das kleine Gedankenexperiment in den Kopf mitmachen, ohne dass Sie alles an die Karte schreiben, Sie können ja die Addition rekursiv beschreiben, indem Sie es immer auf den sogenannten Successor, also auf plus 1 zurückbringen. Ja, wenn Sie sagen, add AB, mache ich ja dadurch, dass ich bei A plus 1 und bei B minus 1 mache, sondern das B 0 ist. Ja, das ist ein sehr schnelles Verfahren, aber funktioniert. Ja, das heißt, Sie zählen immer rekursiv A1 hoch und B1 runter. Die Multiplikation machen Sie dann so, wenn Sie Addition haben, dann Sie A mal B, machen Sie so, dass Sie einfach A drauf addieren und B1 runterzählen. Ja, das ist immer plus A und B minus 1, bis B wieder 0 ist. Das ist eine Rekursion, wo Sie Multiplikation ausdrücken, indem Sie immer einfach nur das A auch addieren, viele A's und B dabei immer 110. Jetzt machen Sie Potenzbildung, A hoch B. Gleiches Spiel wieder, Sie multiplizieren die A's alle auf und zählen B runter. Ja, Sie können sich vorstellen, Speaking kann ich zwei machen. Also wir kennen wieder der Potenzierung, haben wir in der Mathematik keine Funktion mehr. Also Sie können sich vorstellen, Sie können jetzt so eine Hyperpotenz einführen, indem Sie A hochpotenzieren, A hoch A hoch A hoch A und dabei B immer ein Hundertstel. Ja, dann nehmen Sie diese Hyperpotenz wieder und machen Hyperpotenz und Hyperpotenz und zählen wir B ein Hundertstel. Wenn Sie das, dann kriegen Sie so eine Stufung von Funktionen F0, F1, F2, F3. Ja, die Sie nun mehr machen. Und wenn Sie die in eine kollabieren, so ähnlich wie wir es gemacht haben bei den Kanäligen, wo wir auch die Funktion für die Alten und die Funktion für die Jungen hatten, und dann irgendwann die Kräfte durchgemischt hat, und dann war ein Fibonacci dazu. Ja, das heißt, eigentlich zwei Funktionen haben wir in einen verschmolzen. So hat Ackermann es geschafft, diese Folge von Funktionen, F0 gleich Addition, F1 Multiplikation, F2 Exponent, also Potenzierung und so weiter, hat er in einen verschmolzen, das ist Ackermann. Das heißt, diese Funktion tut nichts anderes als genau diesen Prozess machen. Eigentlich waren die ursprünglich drei Argumenten. Ein Argument sagte, auf welcher Stufe bin ich, also 0 für Addition, 1 für Multiplikation, 2 für Potenzierung und so weiter. Und die anderen beiden waren dieses AB. Und dann hat er es noch geschafft, aus den Reihen 2 zu machen und nochmal in den Reihen zu starten. Und dann kam diese Funktion raus. Warum ist diese komische Funktion wichtig? Diese Funktion ist der Beweis, dass Schleifen nicht reichen. Schleifen sind etwas, was man in der Mathematik auch als Primitivrekursiv bezeichnet, also Rekursion über natürliche Zahlen. Und man dachte viele, viele Jahre lang, dass diese primitivrekursiven Funktionen eigentlich alle Funktionen abdecken. Sind wir wieder beim Spiel, das ich Ihnen erzählt habe, ganz am Anfang des Semesters, wo ich gesagt habe, diese Frage, was ist eigentlich die Rechenfrage, da sind die Turing-Maschinen, die Mühle-Funktionen, diese ganzen Kram, und man sagt, die sind alle gleich, also äquivalent. Und deswegen beschreibe ich das berechenbar. Und da dachte man lange Zeit, diese sogenannten primitiv-rekursiven Funktionen wären das. Okay. Diese primitiv-rekursiven Funktionen wären alles, was geht. Und dann kam Ackermann und hat gezeigt, diese Funktion wächst schneller als jede denkbare primitiv-rekursive Funktion. Das heißt, wenn Sie sich die am schnellsten wachsende primitiv-rekursive Funktion ausdenken, dann wächst Ackermann schneller. Irgendwann überholt Ackermann. Also Ackermann von 3,3 können Sie glaube ich schon ausdenken. Also der Fibonacci ist geradezu langsam in seiner Entwicklung im Vergleich zu gehen. Ja, also das Ding wächst so rasend schnell, da können Sie also schon mit winzigen Zahlen, wenn Sie nicht 30, 40, 50 nehmen, das sind Sie schon so mit 3, 4 im Geschäft, dann bremsen Sie jeden Rechner. Also dieses Ding wächst rasend schnell. Trotzdem kann man beweisen, es terminiert und so weiter. Also die hatte eine gewisse theoretische Bedeutung. Es ist eine Funktion, die schneller wächst als jede primitiv-rekursive Funktion. Das ist sozusagen das ganze Geheimnis dabei. So, dazu braucht man auch diese Nestedness. Also das heißt, die rekursive Funktion ist Argument eines rekursiven Aufbaus wieder. So, das ist also diese Klassifikation hier. Dann gibt es noch eine weitere Klassifikation, die wir auch schon mehrfach hatten, die ich jetzt nur noch erwähne, aber nicht mehr belege. Außerdem als Klassifikation es gibt die direkte Rekursion. Und es gibt die indirekte Rekursion. Und das wird gerne gezeichnet, indem man die direkte Rekursion sagt, mal, ich habe hier eine Funktion f. Und dann wird zum Beispiel gesagt, f ruft sich selber auf und dann könnte man noch so weitere Dinge haben und außerdem ruft sie noch g auf und ruft noch h auf. Und h ruft außerdem auch noch g auf. Ja, das heißt, der gelbe Anteil ist die direkte Rekursion, außer ruft er noch ein paar Funktionen auf. Das heißt, man macht einfach so einen Graphen, wo alle Funktionsnamen als Knoten drin stehen und man sagt, einen Pfeil von einem Knoten zum anderen, wenn die Funktion A, die Funktion B benutzt. Und bei der indirekten Rekursion sieht das dann halt so aus, dass ich zwei Funktionen f und g habe und f ruft g und g ruft wieder f. Und da kann von mir aus dann auch noch irgendeiner von denen auch direkt rekursiv sein, ist mir auch egal. Entscheidend ist A und B, E und A. Das ist ein bisschen trickreich, immer wenn man damit zu tun hat, vor allem im Compilerbau, weil man eben nicht sofort sieht, dass da eine Rekursion ist, weil ich gucke mir F an und F ruft nicht nochmal F auf. Sagt man, okay, alles entspannt aus Sicht des Compilers. Wenn man aber G genauer anschaut, stellt man fest, ups, da kommt doch wieder F vor. Ja, also rufe ich mich doch irgendwie wieder selber auf. So, das ist also noch der Nachtrag, wenn Sie so wollen. So ein bisschen nochmal nach den Beispielen, die wir gemacht haben, eine kleine Klassifikation, was diese Beispiele alles an Struktureigenschaften haben. Die Funktionen, die wir am meisten auffinden werden, sind die lineare Rekursion und immer wieder auch mal diese baumartige. Sowohl die repetitive als auch die verschachtelte kommen relativ selten vor. Die eine, weil sie zu simpel ist und die andere, weil sie zu kompliziert oder zu komplex ist. Was wir aber immer wieder haben werden, sind die direkte Rekursion. Also das kommt durchaus öfter vor, wobei die direkte Rekursion auch die häufige Variante ist. So, damit sind wir eigentlich mit dem Thema Rekursion weitgehend durch. Und ich möchte mich jetzt mit dem nächsten Thema befassen, das wir schon in der letzten Stunde gebraucht oder angefangen hatten, und zwar Funktionen höherer Ordnung. So, Englisch, Higher Order Functions. Und daher stammt das Kürzel HOF, Higher Order Functions. Was steckt dahinter? Ganz einfach, das Schlagwort dazu lautet, Funktionen, das ist auch wieder in Englisch, sind First Class Citizens. So heißt das Schlagwort in Englisch, vermutlich sollte man präziser sagen in Amerikanisch, weil ich nicht glaube, dass die Briten so mit Englisch umgehen. Das heißt, Funktionen treten als Argumente und oder Resultate anderer Funktionen auf. Für viele Leute ist das der Teil der funktionalen Programmierung, der am meisten gewöhnungsbedürftig ist. Aber ganz ehrlich gesagt, vermute ich, dass Sie alle schon Funktionen höherer Ordnung gesehen haben. In der Schule nämlich. Spätestens, wenn Ihr Mathematik- oder Ihr Physiklehrer sowas geschrieben hat wie Integral a bis b fx dx. Oder wenn er geschrieben hat dfx nach dx. Wenn diese Dinge aufgetaucht sind in Ihrer Mathematik- oder Physikausbildung, dann haben Sie bereits mit Funktionen höherer Ordnung gearbeitet. Wenn das Integral berechne ich, egal welche Funktion f da drin steht. Ein Integral von x von der Zahlfunktion, ein Integral von Sinus, Integral von a plus x, ax plus x plus c, kann man alles aufstellen. Ja, das heißt, ich kann für f die liebe Funktion reinstellen und jetzt das Integral, wissen Sie, ist dann wieder eine neue Funktion. Ja, also, das ist eigentlich ein uralter Buch. Das ist nichts besonders Dramatisches. Trotzdem ist es für viele Leute gewöhnungsbedürftig. Aber wir haben schon gesehen, bei unseren Spielchen am letzten Mittwoch, wo wir eben so die Dinge wie die Münzen, die ich im Geldbeutel hatte, oder die Punkte des Polygons als Funktionen dargestellt hatte, wo ich gesagt habe, als Funktion von 1 bis 5 nach x, y, y, also der erste Punkt ist der, der zweite ist der, da musste ich einfach diese Funktion als Argument für meine Wellenberechnung angeben. Ja, oder wenn ich Geld wechseln wollte, habe ich halt diese spezielle Funktion, die gerade meinen Geldbeutel darstelle, benutzt, um beliebige Geldbeutel daraufhin zu versuchen, ob ich das Geld wechseln kann. Das heißt, das ist eine relativ elementare Geschichte. Warum die so ungewohnt ist, hat wahrscheinlich eher historische Gründe oder Gewöhnungsgründe oder was auch immer. Ich habe ja gesagt, dass in den meisten Standardprogrammiersprachen das vorkommt. Das ist nichts, was die funktionalen Sprachen sich ausgedacht haben. Das geht in Pascal, das geht in C, das geht in Algol. Algol ist immerhin von 1960 eine der ersten Programmiersprachen, die es gab. Also die ganzen alten Programmiersprachen konnten das schon. Deswegen bin ich umso erstaunlicher, dass Java es nicht kann. Nicht so ganz klar, warum sie das nicht eingebaut haben, habe ich Ihnen schon gesagt, dass ich das bis heute nicht verstanden habe. Es ist klar, dass die funktionalen Sprachen das erst recht alle können, deswegen heißen sie auch unter anderem auch so. Und die Beobachtung ist, wenn man sozusagen programmiermethodisch sich anguckt, dass die funktionalen Sprachen einen beträchtlichen Teil ihrer Eleganz aus diesen Higher-Order-Functions beziehen. Das macht viele Sachen knapp, elegant und konzise, während es, wenn man sozusagen zu Fuß rechnet, deutlich uneleganter wird und länglicher. In den imperativen Sprachen, Pascal und andere, gibt es das Feature zwar, das wird aber syntaktisch und auch vom Compiler etwas stiefmütterlich behandelt und ist deswegen nicht so beliebt bei den Leuten. Es wird kaum benutzt, weil manche Leute das Gefühl haben, das ist ineffizient, mache ich nicht. Die funktionalen Sprachen benutzen es manchmal fast schon exzessiv. Ja, also extrem. Das ist eine Gewöhnungssache. Aber es gibt zwei, man kann sagen, wenn man die Programme anschaut, dann gibt es eben zwei Features, wie es so schön heißt, von funktionalen Sprachen, die für ihre Knappheit und, wie gesagt, ich habe es Eleganz genannt, eine Rolle spielen. Eins ist eben die Higher-Order-Functions, andere ist sogenannte Polymorphie, zu der wir noch kommen im Laufe des Semesters. Polymorphie wird inzwischen auch von Java nachgeahmt. Also seit Java 1.5 gibt es auch Polymorphie in Java. Bei funktionalen Sprachen ist sie seit jeher dabei, schon seit der ersten. Ich denke, wie gesagt, es ist eine etwas stiefmütterliche Behandlung in der Syntax. Die Notationen sind aufgeklärt in Pascal und anderen Sprachen, warum man sie benutzt. Und ich vermute mal die Angst, dass es ineffizient werden könnte. Es ist compilertechnisch nicht schwierig. Das lernen Sie bei mir, wenn Sie in den Compilerbau kommen. Nach einem Dreivierteljahr Compilerbau zeigt man, wie sowas geht. Das ist eine triviale Geschichte. Das ist also nicht etwa Advanced Topic. Macht man ganz simpel. Vielleicht ein kleiner Erfahrungsbericht. Wir hatten ja seinerzeit die Sprache Opal gemacht, weil wir da ein bisschen rumexperimentieren wollten. Es gab das Gerücht, dass funktionale Sprachen deutlich effizienter als imperative Sprachen sind. Also C und Pascal waren so die Messlatte. Und unsere Forschungsfrage war so ein bisschen, ist das für viele so? Also sind die aus inhärenten Gründen langsamer? Oder einfach nur, weil die Leute es beim Compilern sind, die Mühe gegeben haben. Ja, also was ist es? Die Antwort ist ein bisschen gemischt ausgefallen. Im Prinzip sind die funktionalen Sprachen genauso schnell wie die imperativen. Wenn man nicht aufpasst, kann man allerdings plötzlich mal, wenn man ein bisschen geschickt programmiert, kann es dramatisch langsam werden. Das liegt aber daran, dass ein paar Stellen eben funktionale Sprachen eigentlich dann hindern, bestimmte Fehler zu machen, die ein imperativer Programmierer machen kann. Und Sicherheit gegenüber Leistungsfehlern kostet halt Rechenzeit manchmal. Und wenn man da nicht auch was ganz aus dem Ruder laufen, aber in den Standardfällen, wo das nicht passiert, wie gesagt, wenn es passiert, kann man was dagegen tun, da muss man nur sein Programm ein bisschen genauer anschauen. Wenn es nicht passiert, war nach unserer Erfahrung der Faktor irgendwo zwischen 1,5 und 3 gelegt. Also war ein bisschen langsamer, so ein Faktor 2 langsamer als D. Damals war ich Serie und deswegen können wir sowas nicht benutzen. Ja, funktionale Programmierung, Tests oder sowas kommt überhaupt nicht in Frage, weil wir einen Geschwindigkeitsverlust in der Größenordnung von 2, also Programme brauchen doppelt so lange, können wir uns nicht leisten. Dann kam Java auf den Markt, da hat jeder überhaupt kein Problem gehabt, dass der Faktor irgendwo zwischen 10 und 20 war. Jetzt war es ja Java von der Industrie, das war schon okay. Ja, .NET ist ein Faktor 5 bis 10 langsamer. Die haben lange gearbeitet, viele, viele Jahre an der Programmierung gearbeitet, und sind jetzt da unten so auf dem Faktor, der, ja, je nach Programm liegt der irgendwo zwischen 3 und 10 oder so. Da haben wir die Geräte. Mit anderen Worten, kein Mensch hat ein Problem, dass die Dinge ziemlich lang zu holen. Bei unseren Sprachen war es damals wieder Arbeit. Ja, so ändert sich die Zeit. Inzwischen, wir haben ja irgendwann in den 90er Jahren aufgehört, ein Lokal weiter umzufassen. Die letzten Leute haben weitergemacht, die sind inzwischen, also früher waren die deutlich langsamer als wir, inzwischen sind sie schneller als wir. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt das Test mir anschaue, sind die wahrscheinlich nur mit Faktor 1,5 von C weg. Und das ist, wenn ich mir .NET oder Java anschaue, ist das wahnsinnig schnell. Vielleicht noch eine kleine Bemerkung, wir haben dann irgendwann mal mit Microsoft zusammen, die wollten übrigens für Opal auf .NET noch implementieren, haben wir dann auch gemacht. Ist alles dann nie in die Studenten rausgegangen, weil es scheiterte an den grafischen Nutzungsschnittstellen, da konnte Microsoft uns das, was wir brauchten, nicht anbieten. Und damit fehlt einfach, und einfach den hatten wir nicht. Und dann war da eine Lücke, deswegen haben wir gesagt, gut, das Restfaktor geht oder nicht raus. Aber da haben wir dann auf einmal gelernt, was wirklich langsam wird. Hard und .NET, das macht richtig Spaß. Das war ein Faktor von 30. Ja, und den wir langsamer wollten, als wir auf .NET geschrieben waren. Also, Sie sehen, es ist ein sehr komplexes Spiel, diese Geschwindigkeitsfrage. In diesen ganzen Diskussionen über was ist wie schnell, habe ich auch die Frage, wie teuer sind eigentlich die Higher Order Functions? Und ich gebe es ja zu, wir waren selber am Anfang nicht sicher, ob das nicht so ineffizient ist, dass man es nicht benutzen kann. Also haben wir die erste Version unseres Compilers, denn der Opal-Compiler ist in Opal selber programmiert, also der Compiler ist in seiner eigenen Sprache geschrieben. Wenn Sie jetzt etwas stutzen sagen, wie macht man sowas? Dann ist es so ein Bootstrapping, heißt es, im Compiler-Wahrscheinlich die nullte Version, die muss man mit Hilfe einer anderen Sprache machen. Multiversion, da muss man irgendwie eine Antwort machen, dass es so ein kleiner, rudimentärer Kern von Opal läuft. Und in dem programmiert man dann den Compiler selber und dann handelt man sich so hoch. Ja, von da an wird jeder, sozusagen die I+1. Version des Compilers wird übersetzt mit der I+1. Und so kann man sich so langsam hochhalten. Also haben wir in einer Diskussion, das ging dann und wir haben gesagt, aber Higher Order Functions benutzen wir erstmal nicht, es dauert alles zu lange. Dann hatten wir unsere ersten Opal-Versionen und fingen an rumzutesten, wie effizient oder ineffizient sind denn Higher-Order-Functions und stellten fest, das macht eigentlich gar nichts aus. Das ist fast nicht messbar. Dann haben wir gesagt, gut, dann trauen wir uns und haben dann irgendwann beim Übergang von der Version I nach I+1 des Opal-Compilers haben wir dann massiv Higher-Order-Functions eingesetzt. Also richtig knackig benutzt. Der Vergleich ist etwas schwieriges und etwas schwierig zu vergleichen, weil bei diesen Übergängen von I nach I+1 in der Entwicklungszeit von Opal haben wir natürlich in jeder neuen Version mehr hinzugefügt. Das heißt, der neue Compiler konnte auch immer mehr als der alte. Insofern sind einfach Zeitvergleiche etwas unfair, weil einfach der neue mehr tun musste auch als der alte. Trotzdem haben wir festgestellt, es war praktisch kein Geschwindigkeitsverlust zu sehen. Also es war nicht messbar, dass der jetzt durch die Higher Order Functions langsamer wurde. Aber was wir beobachtet haben, war, dass die ITE-Version des Compilers ungefähr 25.000 Lines auf Code war zu dem Zeitpunkt damals. Und nach dem Übergang auf Higher Order Functions, der etwas umfangreichere mächtige Compiler nur noch 8.000 Lines auf Code war. Wir haben also den Code auf ungefähr ein Drittel reduziert in diesem Technik. Ja, sowas sind schon spannende Gewinne. Ich glaube einfach, das heißt, die Produktivität wächst. Wenn Sie einfach nur ein Drittel der Zeit schreiben, und das gleiche an Fassade, das hat schon was. Ja, das ist voll rein. So, das ist so ein bisschen der Hintergrund als Motivation, warum befassen wir uns überhaupt mit diesen Higher-Order-Functions so intensiv. Der Punkt ist einfach, sie sind eleganter und weil sie eleganter sind, erhöhen sie die Produktivität und auch die Korrektheit, die wir bei den Programmen haben. Das heißt, wenn ich mir das jetzt anschaue, dann kann ich zum Beispiel so an ein Programm schreiben. Wir haben Integration und Differenziation. Also ich kann zum Beispiel sowas machen, dass ich sage Signature. Und dann kommt sowas wie Differentialrechnung. Und dort gibt es dann, da gibt es dann irgendwo einen Import, auch mal zu sagen, hier, ich brauche die ideellen Zahlen der Lippenzahlen, aber ich brauche eine Signatur nur für den Typ der Wirs. Und dann gibt es eben eine Funktion div. Und es gibt eine Funktion integral. Und das soll eben genau das, was hier in Gelb auf der anderen Seite steht, auf der linken Seite, soll das halt dann darstellen. Das heißt, diese Differentialfunktion sieht halt so aus, das nimmt eine Funktion f, und das muss eine Funktion real nach real sein, und nimmt dann noch ein real und liefert mir ein real. Und das Integral nimmt auch eine Funktion, real nach real, und nimmt die beiden Integralgrenzen, Kreuz real. Sie wissen, Kreuz ist einfach Stern, ich schreibe das nur den Artikels. So, das sind die Funktionen, und dann gibt es hier irgendwo eine Implementation, die schauen wir uns heute oder spätestens am Mittwoch an. Ich denke, ich habe hier weiterkommen.
Let
G gleich gleich Lambda x, halt, mal so palästisch schreiben, also sprich ASCII-Terminal simulieren hier, Lambda x dort Exponentialfunktion von x halbe und a gleich Integral von g in den Grenzen 0 bis 3 in Punkt, Punkt, Punkt. Auch eine Möglichkeit. Die dritte ist unangenehmer. Die sähe nämlich dann so aus, dass ich nach außen irgendwo gehen müsste, einführen müsste eine Fun g, Doppelpunkt real pi real, dann def gx oder g gleich lambda x, das ist mir jetzt egal, ist Exponentialfunktion von x halbe. Das müsste irgendwo im Umfeld deklariert sein, damit ich dann irgendwo in meinem Rumpf einer anderen Funktion schreiben könnte, let a gleich Integral g in die Grenzen von 0 bis 3 in Punkt. Also mit anderen Worten, wir haben eine ganze Palette von notationellen Möglichkeiten, wie wir diese Funktion f, die wir beim Integrieren brauchen, hinbekommen. Ja? Wir können sie, entweder gibt es die Funktion schon im Umfeld außenrum, da muss ich aber irgendwo einen Fun und def geschrieben haben in meinem Implementation Part, also auf der äußersten Ebene. Muss man halt Namen ausdenken und dann denken, irgendwo später brauche ich mal diese Funktion. Ich kann sie in so einer Let-Clause einführen und, oder ich kann sie auch direkt an die Stelle, wo das f als Argument erweitert hinschreiben. In den beiden letzten Fällen muss ich dann aber in der Lambda-Notation arbeiten. Ja, das geht nicht anders. Ja. Aber das ist auch der Vorteil dieser Lambda-Notation. So, und dann kann man eben so schöne Sachen machen, dass man dann, wenn wir das andere Beispiel nehmen, mit der Differenzation. Also wenn ich irgendwo eine Differentialrechnung habe, dann kann ich eben sagen, bei der Differenzation, also ich wollte irgendwo haben, dieses dfx nach dx, wenn man diesen, weiß man Differentialrechnung ausdrückt, das ist also zum Beispiel und jetzt kann ich eben zum Beispiel sagen, ich möchte ganz konkret haben, eine Funktion, dass ich sage, ich möchte, ich zögere aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich nicht einen Schritt zu weit gehen möchte. Ich möchte haben irgendwo a an der Stelle 0 mit, so können wir in meinem Artikel schreiben, halt, das spielt halt irgendwie, was ein Mathematiker schreiben könnte, mit a von x ist gleich d von Sinus 3 pi x Viertel nach dx und ich möchte b an der Stelle 0 haben mit d von x gleich d von Cosinus 1 pi x Viertel nach dx. Ja, wenn ich das aus irgendwelchen Gründen haben möchte, dann kann ich das jetzt so in Programme umsetzen, dass ich einmal sage, ich habe jetzt diese Differentialfunktion, das heißt, ich kann hier einmal nehmen die Differentialfunktion diff von, jetzt kommt diese Funktion lambda x Punkt Sinus von 3 mal pi mal x dividiert durch 4 an der Stelle 0. Ja, das ist mein erster. Und der zweite, dieses b0, wäre Differential von lambda x Punkt Sinus von pi mal x Viertel ebenfalls an der Stelle 0. Entschuldigung, Cosinus wurde hier genannt. Sorry. Entschuldigung. Und das heißt, ich habe hier genau wieder an die Stelle, wo hier auf der rechten Seite sehen Sie die Funktion diff, da wartet als erstes Argument eine Funktion und als zweites Argument eine reelle Zahl. So, und als erstes Argument gebe ich hier einfach diese Funktion, also Sinus 3dx Viertel ist diese Funktion der Stelle. Ja, ich muss da halt eine Funktion draus machen. So, damit kann ich also mit Funktionen arbeiten, wie mit allen anderen Werten auch. Ja, das heißt, eine Funktion ist auch nichts anderes wie eine Zahl. Das ist es eigentlich. Ich habe Paare, ja, real twice real, und ich habe real twice real. Das sind gleichartig behandelt. Also alles kann ich dahin schreiben, auf diese Funktionsposition. So, das heißt, ich kann an dieser Stelle eben mit Funktionen arbeiten, wie mit ganz normalen Werten. Was ich jetzt gemacht habe, sind Funktionen als Argumente von anderen Funktionen. Nun sagt man aber, ich habe hier eigentlich noch Folgendes gemacht. Eigentlich hat in dieser gelben Zeile hier der Mathematiker was anders gemacht. Dieses a von x bzw. b von x ist ja eigentlich die Ableitung. Und er hat diese Ableitung eingeführt und die dann auf den Wert 0 angewandt jeweils. Was ich gemacht habe, ich musste bei dieser Funktion diff sofort das 0 dort angeben. Nehmen wir mal an, ich habe aber das Problem, dass der Mathematiker sagt, ich hätte jetzt eigentlich ganz gerne nicht nur nehmen wir an, der Mathematiker sagt, ich hätte gerne den Wert a an der Stelle 0, an der Stelle 1, an der Stelle 2 und noch an der Stelle 7. Das ist jetzt blöd, jetzt muss ich nämlich insgesamt 8 mal diesen langen Termin schreiben. Und es ist immer die gleiche Funktion, die differenziert wird. Eigentlich hätte ich gerne die Funktion a jetzt gehabt. Wie kriege ich denn die hin? Das heißt, was ich gerne schreiben würde, wäre, also Wunsch, ich würde gerne hinschreiben, jetzt ist mir die Frage, ich mache es mal auf der obersten Ebene, ich hätte gerne eine Funktion a, die geht von real nach real, und die Definition a ist gleich, tja, was kann ich hier hinschreiben? Was ich möchte ist, ich hätte gerne, ich schreibe es mal als Kommentar hin, ich hätte gerne Folgendes, das sollte eigentlich sein d Sinus von 3 Pi x Viertel nach dx. Also a sollte die Ableitung dieser Funktion sein. Muss ich meinen Diff umbauen? Das heißt, was ich machen müsste, ist Folgendes. Ich muss ein Diff 1 einführen. Ich müsste einführen eine Funktion Diff 1, die bekommt eine Funktion real nach real und liefert als Ergebnis eine Funktion real nach real. Nämlich die Ableitung von f. So, und jetzt def diff 1 angewandt auf eine beliebige Funktion f muss es deren Ableitung liefern. Das heißt, ich muss jetzt eine Funktion haben. Ja, wie sieht das aus? Wie kann ich Funktionen schreiben? Na, ganz einfach, lambda x dort und dann kommt hier irgendwas Intelligentes, was Differentialrechnung ergibt, da kommen wir noch dazu. Ja? Also hier Berechnung der Ableitung. Das müssen wir noch machen. Geht noch auf unsere To-Do-List. Ja, muss noch gemacht werden. Das heißt, was ich möchte, ist einfach eine Funktion, die mir eine Funktion liefert. So, wenn ich die jetzt habe, nehmen wir an, die ist programmiert, dann kann ich jetzt problemlos sagen, mein Fun A ist eine Funktion real nach real. Und ich sage jetzt einfach, def von A ist gleich, jetzt kommt mein div 1, angewandt auf eine Funktion, und zwar ist es genau diese hier, lambda x dot sinus 3 mal pi mal x dividiert durch 4. Und jetzt kann ich danach dann schreiben, irgendwo im Text kann ich jetzt dann irgendwo schreiben a von 0, dann schreibe ich irgendwann a von 1 und so weiter und kann irgendwann in der ab. Ja, das heißt, jetzt in meinen Anwendungen habe ich jetzt dieses a zur Verfügung. Mit anderen Worten, was ich machen kann, ich kann zu einer gegebenen Funktion ihre Ableitung berechnen. Und kriege dann diese Ableitung dann die 20 Mal auf einmal leer. Das gleiche kann ich mit dem Integral machen. Ja, das heißt, ich kann einmal das Integral einer Funktion f ausrechnen oder das integrieren und kann dann von den Grenzen 0 bis 3 oder 1 bis 7 dann ausrechnen. Ich einfach dieses Integral anwende. Im Grunde die Stammfunktion hier herrechnen. So, das möchte ich jetzt ein kleines bisschen genauer mit Ihnen anschauen. Aber bevor wir jetzt auf Integral und Differential gehen, das ist eigentlich die spannende Anwendung im Augenblick, da muss ich ein bisschen Pionierung machen. Ich möchte im Moment, dass der Mechanismus dieser Funktionen höherer Ordnung beschreibt. Deswegen machen wir es an ganz einfachen Beispielen. Extrem einfache Beispiele, die Sie alle auch im Buch finden, deswegen das hier relativ harmlos jetzt. Was ich gemacht habe, ist einfach folgendes. Beispiel 1, wir haben irgendwo eine Funktion xy und was Sie haben, Sie haben irgendwie da eine Funktion f und was wir machen wollen ist, ich möchte diese Funktion f einfach ein Stück verschieben. Ja? Das heißt, ich möchte eine Funktion g haben, die einfach gegenüber der Funktion f ein Stückchen verschoben ist. Mehr soll nicht passieren. So, wie sieht diese Funktion aus? Das heißt, was ich haben möchte, ist, ich möchte haben, irgendwo möchte ich zum Beispiel schreiben können, let g, das muss ich jetzt orange schreiben, let g gleich Shift f um den Wert Delta. Ja, das hier sei gerade dieser Wert Delta. Ja, das sei dieser Wert Delta, um den ich überschrieben will. Das heißt, ich möchte das um ein Stückchen Delta verschieben. Das heißt, jetzt habe ich, ja, ich mache es mal so, ich werde es in zwei, drei Reihen machen. Und dann möchte ich hier irgendwo in, und dann kann ich irgendwo sagen, g von a. Ja, das heißt, wir die Funktion dann auch anwenden können, das neue g. Ich möchte einfach sagen, an der Stelle hier, wenn hier a ist, dann möchte ich diesen Wert g von a geben. Gegeben ist aber über f. Ja, das ist relativ einfach aufzuschreiben. Das heißt, ich kriege diese Funktion Shift. Und diese Funktion Shift nimmt im Moment eine Funktion real nach real. So, wir nach real, Kreuz, also Sternstern, und noch den Wert real, der geschoben werden soll, und liefert mir eine Funktion real nach real. Und die Definition sieht folgendermaßen aus: Def, Shift, von einer Funktion f um einen Wert dx oder Delta ist wie definiert. Schauen wir uns das im Bild an. Was ist der Wert A? Ich habe nur F. Ich muss es irgendwie in F ausdrücken. Dieser Punkt A entspricht welchem Punkt? Dem ungefähr, richtig? Das heißt, er ist hier genau um dieses Delta verschoben. Von F her. Also ist es F an welcher Stelle? Achso, falsch. Falsch. Dem fehlt natürlich, Entschuldigung. Entschuldigen Sie sich alle. Ich habe mein Lambda X vergessen. Ups. Lambda X Punkt. Sorry, vergessen. So. Also an welcher Stelle kriege ich diesen Wert? Ja? An der Stelle, ja gut, ich habe es jetzt. Achso, ich habe A. Ja gut, also muss ich A durch X, das ist Lambda. Also F von X minus Delta X. Minus dx. Oder Delta im Bild. Das ist alles. Ja, das heißt, das ist jetzt, und jetzt kann ich eben oben schreiben, let g gleich Shift F und Delta. Und dann kann ich g von A, g von B, g von C anwenden. Ja, das ist einfach die Shift-Funktion. Üblich ist das die Konstruktion etwas weiter zu treiben. Was man jetzt in der Branche macht, sagt, okay, Leute, wir können das Spiegel noch ein bisschen weiter treiben. Dann sagt man, das Delta kommt vielleicht auch vorher, das heißt, ich mache was anderes. Ich mache in Wirklichkeit Folgendes. Fund Shift mache ich so, als Alternative, also das ist die Alternative dazu. Das, was ich oben gemacht habe, ist auf jeden Fall richtig, jetzt meine Alternative. Und so mein Folgendes, ich nehme ein Real und jetzt sage ich, dass Real, damit generiere ich eine neue Funktion mit dem Delta. Und diese neue Funktion nimmt ihrerseits eine Funktion real nach real und liefert mir eine Funktion real nach real. Jetzt sieht es immer heißer aus. Jetzt wird allmählich etwas eng. Wie sieht das jetzt aus? Jetzt sage ich def shift um ein dx. Ist gleich, und jetzt gibt es ein Halt, ich würde ja Asken an der Stelle zumindest schreiben, das ist Lambda F, Punkt. Das heißt, ich habe jetzt eine Funktion, die mir eine Funktion abliefert und als Argument selber eine Funktion hat. Und was mache ich jetzt mit dem Lambda F? Da sage ich jetzt einfach, die kriegt noch ein Lambda F. Ja, ich mit oder ohne Klammer ist egal. Und dann kriege ich f von x minus dx. So, das sieht jetzt absolut hässlich aus. Und deswegen, da ich mal gesagt habe, wir wollen eigentlich Eleganz haben, ist es jetzt spätestens üblich, das jetzt wirklich ohne die Lambdas zu schreiben. Und das sieht dann so aus: Shift dx fx ist gleich f von x minus dx. Das ist jetzt die Definition, die man für das Shift eigentlich gibt. Das sieht jetzt ziemlich überraschend aus. Ich sage, okay, Shift angewandt auf dx ist eine Funktion, der gebe ich dann nochmal eine Funktion mit das f, und wenn ich dem ein x gebe, kriege ich den Wert, den ich wollte. Wenn ich mal anfange, Funktionen als Argumente oder Ergebnisse erlauben, kann ich diesen ganzen Wahnsinn treiben. Ja, also Steve, Das ist die berühmte Büchse der Pandora. Wenn man sie einmal geöffnet hat, dann geht's los. Ja, dann kann ich das in beliebigen Kombinationen machen. Was kann ich jetzt mit so einem Ding machen? Das heißt, was kann ich jetzt mit der Funktion als Applikationen machen? Und ich zeige Ihnen mal die Bandbreite, die dort geht. Die erste Version, ich könnte jetzt Folgendes machen. Ich könnte zum Beispiel sagen, let S1 gleich Shift 1 und S2 gleich Shift minus 1 in. Ja, aber ich habe jetzt zwei Shift-Funktionen. Und jetzt kann ich sagen, jetzt führe ich eine Funktion G1, die ist definiert als S1 von F und G2 wird definiert als S2 von F. Und dann kann ich noch, jetzt, was haben wir noch? Also F sei gegeben. Dann nehme ich noch eine Funktion E, dann führe ich noch ein H1, ist S1 von E und H2 ist S2 von E in. Und jetzt kann ich dann irgendwie loslegen, G1 an der Stelle 3, dann G1 an der Stelle 7, dann H1 an der Stelle 12, H2 an der Stelle 1 auf und so weiter. Mit anderen Worten, was ich machen kann, ist jetzt, ich kann mir verschiedene Shifts einführen. Shift um 1, Shift um minus 1, Shift um 2 und kann dann diese diversen Shifts auf eine beliebige Zahl von Funktionen anwenden, kriege neue Funktionen und kann diese Funktionen dann auch auf beliebige Werte anwenden. Jetzt kann ich da loslegen, wie bei Meister. Ja, und das kommt durch dieses Geschulte, also Funktionen, die Funktionen als Ergebnis liefern und als Argumente haben. Damit kann man relativ elegant arbeiten. Sie können jetzt zum Beispiel zwei Sachen, das ist relativ einfach, steht auch im Buch, aber Sie können mal, zumindest ein Tipp, den ich Ihnen generell zum Vorbereiten von Klausuren und Ähnlichem empfehlen würde, wenn man sowas übt, gerade für eine Klausur oder eine Prüfung, dann sollte man sich solche Aufgaben irgendwie in Büchern, also es gibt ja viele Bücher auf dem Markt, da kann man sich also eine Programmieraufgabe raussuchen. Und dann guckt man sich mal immer nur die Aufgabe an, auch alte Übungsfelder oder alte Klausuren, und löst diese Aufgabe ohne die Lösung, die da steht, auch nur anzugucken. Denn wenn Sie die Lösung, die da drin steht, anschauen und dann sagen, oh ja, die habe ich verstanden, haben Sie nichts gelernt. Sie müssen selber programmieren und Ihr Ergebnis vergleichen mit dem, was da steht. Und in zwei Möglichkeiten, da steht das Gleiche, sagen Sie, okay, habe ich wirklich verstanden. Zwei Reihen, da steht was anderes, dann sagt, warum habe ich das anders gemacht? Ist meins jetzt falsch oder ist meins eine andere, aber auch richtige Lösung? Und dann lernen Sie das. Ja, das ist der Klavierspiel, habe ich schon erzählt. Nein? Ja, genau das Gleiche. Sie können hier beim Klavierspiel, das heißt, mit mir, ich kann es nicht, Sie können eben mir beim Programmieren zuschauen und lernen nichts. Ja, Sie kriegen nur Beispiele, wie es gehen könnte, aber lernen tut man so selber. Ja? Wie man auch Klavierspiel nicht vom Zuhören lernt, sondern vom selber spielen. So, das heißt, wenn Sie jetzt ein bisschen üben wollen, dann können Sie zum Beispiel Folgendes sich anschauen, wenn ich hier wieder eine Funktion f habe und ich möchte das spiegeln um einen bestimmten Punkt, das ist dann, oh Gott, kann ich das nicht mehr. Ja, also ich möchte also eine Spiegelung machen um einen Punkt hier auf der X-Achse. Wie programmieren Sie das? Ja, oder, anderes Beispiel, Sie haben also wieder mal diese Funktion f und Sie wollen, das ist jetzt noch schwieriger zu zeigen für mich, dieses g strecken, also das ist dann immer der doppelte, so auseinandergezogen ist, einfach um Faktor 2 gezerrt oder gestaucht ist. Also jetzt viele Spiegel, können Sie überlegen, wie Sie das alles programmieren und dann also ein bisschen sehen,
wollen Sie es ja vielleicht noch.
Und wie gesagt, da die im Buch drinstehen, hilft es nur, dass Sie es programmieren, ohne nachzuprüfen vorher. Wo die Sache dann ganz hübsch ist, ist folgendes Problem. Eine ganz spezielle Anwendung, und die ist nun wirklich relevant, das ist sozusagen dieses Spiegeln, Dehnen, Shift, ist ganz witzig, wenn man so Geometrieaufgaben hat, aber die hat man nun nicht so wahnsinnig oft. Aber eine Anwendung, die man dauernd hat, ist folgendes. Ein Gleichheitstest bei Real. So, das Problem ist hier, ein Test x, also if x gleich y then, gibt es, ist aber im Allgemeinen sinnlos. Sie können es hinschreiben, der Opal-Compiler beschwert sich nicht, aber es wird mit an sehr grenzender Wahrscheinlichkeit nicht das rauskommen, was Sie erwartet haben. Habe ich Ihnen schon erklärt? Das Problem ist, Sie haben eine gewisse Anzahl von Dezimalstellen und auf der letzten Stelle meistens sogar auf den letzten zwei oder drei Stellen die Lösung sehen. Ja, das heißt, wenn Sie so eine Regression haben, das x wird immer kleiner, oder sollte es bei 0 ankommen, vergleichen, wenn es bei 0 ist, würde ich auch, dann fängt das Ding an so zwischen einmal 10 hoch minus 8 bis minus 1 mal 10 hoch minus 8 um die 0 zu springen. Ja, das heißt ja auf den letzten Stellen einfach nicht 0 stehen. Wir kennen alles übrigens, dass anstelle von 1 man manchmal auch kriegt 0.99999 oder man kriegt 0.0000 und dann sind es 1. Und die beiden sind einfach nicht gleich. Ja, so. Das heißt, dieser Test, den Sie den hinschreiben, hat natürlich keine Chance. Was Sie schreiben müssen stattdessen, Sie müssen stattdessen sowas schreiben. Kriegen Sie sowas wie if, und jetzt geht's los, Sie sagen, wenn der Absolutbetrag von x minus y, und jetzt klein oder kleiner gleich, das ist jetzt wirklich egal, kleiner als irgendein Epsilon ist, then. Und das Epsilon müssen Sie auch noch vorgeben. Also zum Beispiel haben Sie hier, steht dann irgend sowas drin wie 0.00001 oder 0.00001 oder irgend sowas. Das macht das Programm nicht unbedingt lesbar. Vor allem haben Sie noch das Problem, wenn Sie dieses 0.1 oder 0.001 reinschreiben und Sie haben diesen Test an 5 Stellen im Programm und Sie haben nicht an allen diese gleiche Genauigkeit, oder Sie schreiben am Anfang sogar überall mit 5 Nullen das Ding. Und dann kommen Sie irgendwann drauf, nee, mein Algorithmus braucht doch 7 Nullen. Und das dann die 1, ich muss sagen, das knapper fassen oder gröber, ich muss nur 0.001 nehmen. Dann müssen Sie alle Stellen im Programm, wo Sie das geschrieben haben, ändern. Deswegen muss sowieso dringende Empfehlung, bitte so eine allgemeine Identifier schreiben. Also irgendwo definieren, let apps gleich 0.0001 und dann mit den apps durchgängig arbeiten. Ist eine, also solche Zahlen wie 0.001 oder was ins Programm reinschreiben, ist fast immer ein essentieller Fehler. Also da müssen Sie irgendwo definieren, fund apps ist eine Real-Konstante und dann def apps ist der 0.001 und dann mit den apps arbeiten. Aber es ist immer noch unelegant, weil ich ja eigentlich das hier schreiben wollte und jetzt muss ich an allen Stellen im Programm das durch diesen Kram ersetzen. Das ist unerfreulich. So. Und jetzt kommen natürlich die Higher-Order-Functions richtig angenehm ins Spiel. Das heißt, die Lösung sind Higher-Order-Functions. Und ich führe jetzt mal zwei Stück ein. Die eine ist eine Funktion und ich schreibe die mal als Tilde und die nimmt einfach real kreuz real nach bool. Und eine andere Funktion, und die gibt es beide, das eine gibt es auf dem ASCII-Terminal, die andere nicht. Die ist dann real kreuz real auch nach bool. So, und die Definition der beiden Die sieht jetzt ganz einfach so aus, dass ich sage, na gut, ich mache es länglich. Diese Tilde-Operation, die ist einfach definiert als ein Closeness-Test von 0.0001 und das hier ist definiert als ein Closeness-Test von 0.000001. Ja, einfach der eine ist genauer als der andere. Jetzt kann ich in meinen Applikationen problemlos schreiben, jetzt kann ich irgendwo schreiben, if x ungefähr gleich y, denn, oder ich kann sagen, if x, denn. So, und anstelle von Tilde und Doppeltilde könnten Sie sich jetzt irgendeinen Ding auf einen Namen ausdenken, den Sie halt auf einer ASCII-Tastatur darstellen können und der keinen Konflikt hat. Sie können das Approx nennen oder also mit Buchstaben schreiben oder Sie können wirklich Tilde gibt es ja, Sie können sich irgend sowas ausdenken oder zwei Tilde hintereinander. Da ist Ihre Fantasie jetzt keine Grenze gesetzt. Wie sieht diese Funktion close aus natürlich? Das ist jetzt die interessante Frage. Was ich dazu brauche, ist die Funktion close. So, close ist eine Funktion, die kriegt offensichtlich einen Real-Wert, den habe ich ihr ja hier gegeben, und sie liefert mir eine Funktion, die Real kreuz Real nach Bool abbildet. Ja? So wende ich sie offensichtlich an, weil das Tilde hier ist als close von einer reellen Zahl definiert und Tilde selber kann ich auf zwei reelle Zahlen anwenden und kriege einen guten Wert. Also muss das so aussehen. Und jetzt ist die Definition von dieser Closeness gegeben irgendeine Zahl Epsilon. Die ist jetzt genau das, was ich nicht daran schreiben will, nämlich der Absolutbetrag. Also, jetzt ist die Frage, wie Sie es lieber haben wollen. Ich schreibe es nochmal beide mal hin. Sie können jetzt entweder schreiben Lambda xy dot und schreiben abs von x minus y ist kleiner eps. Oder Sie können das auch so schreiben, dann kann ich hoffentlich das bald aufhören, immer beides zu schreiben, eps von xy ist gleich abs von x minus y kleiner eps. Also das sollten sich ein wenig als Muster rausgestellt haben. Sie können immer diese Lambdas hier schreiben oder Sie können es so schreiben. Ja, das ist egal. So, das heißt, wenn ich einmal in meiner Applikation mir dieses Close definiert habe und dann Tilde oder Doppeltilde definiert habe, dann kann ich von jetzt an alle If-Ausdrücke sehr elegant und knapp so schreiben, dass ich die Gleichheit schließe. Wenn Sie in Java das schreiben, dann kriegen Sie da irgendwie so ein Objekt.equals, ja, x.equals, y, das liest sich sicherlich besser. Das hier sieht in etwa noch aus wie eine Gleichheit oder eine Ungleichheit, das können Sie mit allen Operatoren machen. Das heißt, wir können mit diesen Funktionen, also mit diesen Higher Order Functions, wirklich uns Dinge vorbereiten, die wir dann sehr elegant einsetzen können. Das typische Applikation sieht es immer so aus, dass Sie irgendwo sich so eine Struktur aufschreiben, das heißt Signatur, kleine Helferlein, da geben Sie die ganzen Funktionen wie Tilde, Doppeltilde und sowas ein und definieren die. Und wenn Sie dann machen, import kleine Helferlein, können Sie jetzt in allen den Applikationen mit dem Zeug arbeiten und die Programme werden in Kürze, was ich Ihnen gesagt habe, bei Opal war es und sogar bei Compiler, dass eben wir von 25.000 Lines auf Code mit diesen Dingen dann plötzlich bei 8.000 Lines auf Code waren. Also das wirkt sich dann relativ schnell aus. Was es heute gefehlt hat, ist natürlich die beiden Hauptbeispiele, die ich Ihnen gezeigt habe, nämlich integrale Differentialrechnung. Da habe ich an der Stelle, wo dann der Algorithmus geht, gesagt, das ist noch ein Buch. Das genau ist dann das Buch für Mittwoch. Bis dahin, viel Spaß.